Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von 3 Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge habe ich Maren Lehrhoff zu Gast. Sie ist Hebamme und hat selbst 2 Kinder mit der friedlichen Geburt geboren. Wir sprechen also über ihre beiden Geburtserfahrungen und wir sprechen noch über so viel mehr als das. Wir sprechen darüber, wie es war für sie, ein Schreikind zu haben, wie für sie diese beiden Geburten waren, weil sie unterschiedlich verlaufen sind. Einmal eine Hausgeburt und einmal im Klinik ein spätes Frühchen. Wir sprechen über Lebensthemen, über Wellen und Wehen. Wir sprechen über den Schlafmangel im Wochenbett und, und. Ich denke, du wirst gleich zu Beginn schon merken, dass wir uns einfach viel zu sagen haben und uns gut verstehen. Ich wünsche dir also ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Und wenn du magst, kannst du uns auch auf YouTube dabei zusehen. Liebe Maren, ich freue mich sehr, dass du hier bei mir zu Gast bist. Wir werden sprechen über deine Geburten, die ja ein bisschen besonders sind, insofern als dass du Hebamme bist, also absolute Fachfrau für Geburten. Und ja, vielleicht magst du dich ein bisschen vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen. Vielleicht auch, wo man dich so finden kann, weil du bist ja gar nicht so unbekannt.
Genau, ich bin Maren, ich bin 34, habe 2 Kinder, die sind jetzt 3 und 4,5 Jahre alt. Bei beiden hast du mich stimmlich begleitet. Genau, ich arbeite nicht nur als Hebamme, sondern habe meinen Instagram-Account Hebamme Maren, schreibe gerade an meinem ersten Buch und habe sogar selber auch noch einen Podcast.
Genau. Magst du erzählen, was es für ein Buch ist und was es für ein Podcast ist?
Also den Podcast, den ich mache, der kümmert sich natürlich um Hebammen- und Elternthemen, Mutters Mund und über das Buch, das kommt dieses Jahr 2024 noch raus. Aber darf ich noch gar nicht so viel erzählen jetzt gerade?
Ah, okay. Auch nicht das Thema?
Das Thema, sage ich mal grob, ist die Liebe aus Hebammensicht.
Oh, ja. Das klingt sehr interessant. Das klingt sehr schön. Maren, genau. Du hast 2 Geburten erlebt mit der friedlichen Geburt als Hebamme.
Ja, andersrum. Ich habe 2 Geburten mit die friedliche Geburt als Frau erlebt.
Ja, ja.
Genau. Sehr gut. Mit dem Nebensatz, dass ich Hebamme bin. Und ich glaube, das hat auch schlussendlich dazu geführt, weshalb ich mich für die friedliche Geburt so interessiert habe und warum sie spannend war, weil ich einfach immer diesen Zusatz hatte, die Hebamme. Also ich war nie alleinig nur die Frau, die ein Kind erwartet, sondern immer, dass von mir eine gewisse Profession erwartet worden ist. Und in den Begleitungen von meinen ganz wundervollen Hebammen, die ich hatte, war aber immer so ein bisschen, dass eben dieser Tiefgang als Frau für mich fehlte. Weil ja immer vorausgesetzt worden ist, dass ich all das ja weiß. Und genau, aber ich habe die Kinder nicht als Fortbildungsmaßnahme bekommen, sondern aus privaten Gründen.
Ja, auch mein Projekt. Aber ich, das ist gar nicht so an den Haaren herbeigezogen, weil ich hatte ja 3 Schwangerschaften erlebt, wo ich immer Angst vor der Geburt hatte. Also auch vor meiner 3. Geburt hatte ich total Angst. Weil ich ja nicht wusste, ob die Idee, die ich hatte, ob das funktionieren würde. Also ob es funktioniert, dass ich eine schöne 3. Geburt habe, was ja zum Glück der Fall war. Aber ich habe danach gedacht, ich würde eigentlich gerne nochmal ein 4. Kind bekommen, um nochmal nochmal ohne Angst in der Schwangerschaft sein zu können. Also um die Schwangerschaft nochmal wirklich so genießen zu können, weil ich weiß jetzt, dass Geburt sich auch anders anfühlen kann. Ne? Und dann habe ich aber aus privaten Gründen gedacht, ach, 3 Kinder sind auch schön, vielleicht mit mir dann doch ein bisschen viel.
Genau. Ja, spannend. Und ich erlebe zum Beispiel in meinem Hebammenalltag, dass die Frauen oftmals, je mehr Kinder sie bekommen, mit all der Lebenserfahrung und den Lebensgeschichten, die auf sie so einprasseln, ganz oft eine große Verunsicherung spüren und beim ersten Kind oftmals so man wird jetzt wahrscheinlich im in der Umgangssprache naiv sagen, rangehen, so, weil man ja noch nicht weiß, was einen erwartet irgendwie. Aber was ich halt auch gemerkt habe, was ich in diesen ganzen Kursen, ich habe natürlich mit meinem ersten Kind mit meinem Mann auch einen klassischen Geburtsvorbereitungskurs bei einer Hebammenkollegin gemacht. Und mir fehlte immer so dieser positive Blick auf Geburt, weil die Paare, die da alle vor Ort noch damals saßen, das war einfach, die haben so eine Stimmung von, es muss gruselig sein, Geburt irgendwie ausgestrahlt. Und das war auch als Hebamme nie das Bild, was ich hatte. Ich habe so viele Geburten begleitet. Geburt war für mich immer magisch, kraftvoll, Drogenrausch. Also Hormoncocktail, ja?
Ja, ja, klar.
Mein Blick war da mit so voll und so voller Liebe für Geburt, dass ich einfach gemerkt habe, um mich selber in dieser Wahrnehmung zu stärken, braucht es tatsächlich etwas anderes. Genau.
Und dann, wie bist du dann auf mich gestoßen?
Ich bin dann über Instagram auf dich gestoßen. Und damals muss man ja sagen, damals, ne, jetzt hören wir uns an hier wie so zwei alte Tanten, die sitzen. Es war 2019. Im September 2019 ist mein erstes Kind geboren. Und ich habe die friedliche Geburt dann, glaube ich, ab der 33. oder 34. Woche gemacht. Genau, und habe dich dann damals über Instagram gefunden. Und das, worauf ich total angesprungen bin, war tatsächlich deine Stimme, weil die alleine so beruhigend war. Also damit hast du mich einfach in erster Linie erstmal gecatcht. Und dann habe ich mir den Podcast angehört und habe gedacht, nee, das mache ich mal. Ich habe schon deutlich schlechter in meinem Leben Geld ausgegeben. Genau, und habe dann die Methode quasi gelernt.
Und hast natürlich sehr viel da in dem Kurs auch gelernt oder auch in dem Podcast vielleicht auch gehört, was dir natürlich total klar war schon und was du schon wusstest. Und vielleicht gab es auch das ein oder andere, wo du dachtest, ah Mensch, das ist irgendwie nochmal was Neues. Kannst du dich noch erinnern, wie das für dich war?
Also ich fand diesen Kraftort, an den man geht, der begleitet mich bis heute und ich glaube, das war dann am Ende das größte Geschenk an mich selber, immer wieder an einen Ort zu gehen, innerlich für mich, der mir Ruhe und Kraft gibt und Zuversicht. Und den habe ich danach viele Jahre auch noch gebraucht.
Ja. Ja, das erzählen auch wirklich viele, dass sie sagen, ach, das war in der Schwangerschaft für mich wertvoll, diese Zeit für mich. Bei der Geburt natürlich auch. Und dann eben vor allem auch danach noch, ne, dass man eben schnell wieder auch Kraft tanken kann. Also, dass man eben was lernt, wie man schnell auch wieder zu sich finden kann und Kraft tanken kann in kurzer Zeit, wenn man einfach wenig Zeit zur Verfügung hat, ne. Also, dass das, dieses Üben in der Schwangerschaft jetzt nicht nur für diese Geburt dann eben ist, sondern das Üben an sich sind schon Pausen und ist schon sozusagen Wellnesszeit oder Me-Time oder wie man das auch immer nennen möchte. Dann bei der Geburt kann sich das nochmal so entfalten oder nochmal so diese Wirkung nochmal so gespürt werden. Und danach hat man immer noch weiter, also im Idealfall sein Leben lang was davon. Ich habe ja diese Techniken praktiziert für mich 13 Jahre, bevor meine Tochter gekommen war schon. Und für andere Themen, ne? Für andere Lebensbereiche. Also ja, das finde ich spannend, dass du das auch so erzählst.
Ja, und ich finde irgendwie Geburt und Schwangerschaft ist sowas, wo man auf einmal anfängt, so gut wie möglich auf sich zu achten. Und wie schade, dass wir das so wenig vorher praktizieren, gut auf uns zu achten. Ne? Und das habe ich als ganz wunderschön und kraftvoll empfunden. Und wie gesagt, begleitet mich heute auch immer noch. Mein zweites Kind ist im Februar 2021 dann geboren. Also 17 Monate liegen zwischen meinen Kindern. Und mein zweites Kind war ein sogenanntes Schreibaby. Also mein zweites Kind hat über ein Jahr lang jeden Tag 5 bis 7 Stunden am Stück geschrien, untröstlich. Also das finde ich auch immer nochmal wichtig. Es gab nichts, was ihn hätte glücklich machen können. Weder was dann allen alle raten, viel tragen. Also ich habe mir den Buckel krumm getragen. Ja. ein total schlechter Schläfer. Und das hat mich natürlich emotional wie auch körperlich so sehr an meine Grenzen gebracht, dass dieser Kraftort aber, dass ich den anwenden konnte, während ich dieses schreiende Baby quasi stundenlang trug und trug. Und das war wertvoll, um nicht komplett die Nerven zu verlieren.
Oh ja, das glaube ich. Das glaube ich. Weißt du heute oder hast du ein Gefühl, woran das lag, dass dein Kind so geschrien hat?
Ich hatte viele Schicksalsschläge in der zweiten Schwangerschaft und eine These oder Vermutung wissenschaftlich ist, dass Kinder, die von ihrer Mutter einen sehr hohen Cortisolausschuss erfahren in der Schwangerschaft, wir können den uns runterregulieren irgendwann, aber die Kinder haben nicht die Möglichkeit, dieses Cortisol gut abzubauen. Und dass das vielleicht eine Vermutung ist, das ist natürlich aber dann auch immer leicht gesagt, weil das schiebt schön natürlich immer der Mutter den schwarzen Peter zu, ne? Ich glaube, das ist natürlich multifaktoriell. Mein zweiter Sohn war ein spätes Frühchen. Ich glaube, das hat er auch lange mitgetragen und die Schwangerschaft war am Anfang eine Zwillingsschwangerschaft. Also, und ich glaube, dass ihn einfach viel in den Weg in diese Welt begleitet hat und uns am Ende auch. Ja.
Was er dann erstmal erzählen musste.
Der hat bis heute noch viel zu erzählen. Jetzt schreit er nicht mehr, jetzt hat er natürlich andere Tools an der Hand. Und genau, jetzt kann ich natürlich, wenn das jetzt Frauen oder Eltern hören, die jetzt gerade sich in dieser Phase befinden, ist das natürlich auch, denkt man, warum lacht denn diese Frau jetzt? Und da kann ich nur ermunternd sagen, man lacht irgendwann wieder. Und natürlich von außen betrachtet mit zeitlichem Abstand blickt man da natürlich völlig anders drauf als in diesen Momenten selber.
Ja, ja. Das fand ich auch immer ganz wertvoll, also so im Nachhinein, dass ich so dachte, das hätte mir jemand sagen müssen, dass das ja vergeht. Und das Blöde ist, dass einem das ja klar ist, dass ein Kind, das wenig schläft in der Nacht zum Beispiel, natürlich irgendwann mal schläft. Also dass es als 14-Jähriger oder 16-Jährige natürlich pennt einfach und man wieder so, wenn man ja ausschlafen kann und all diese Dinge. Und das Komische ist, dass man das in der Situation, wenn es einen wirklich an die Belastungsgrenzen treibt, also wenn man so merkt, ich bin so an der Grenze von dem, was ich einfach körperlich und psychisch schaffen kann, dass einem das nicht mehr bewusst ist, dass das eine Phase ist.
Und dass das ja, wieder vergeht. Das zum einen. Und ich erinnere mich auch noch gut, dass ich einfach so komplett, also mein Nervensystem war einfach hinüber, das kann man so sagen, ja. Und selbst hätte mir jemand gesagt, Maren, in 2 Tagen ist es vorbei, hätte ich gedacht, wie soll ich diese 2 Tage noch durchhalten? Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass diese Sätze, es wird besser, fast sich wie eine Farce anhören in diesem Moment, wenn man drin steht.
Genau. Genau, man kann sie wahrscheinlich auch gar nicht hören. Und bei dir war es natürlich auch viel extremer, ne? Ja. Also bei mir war es ja quasi nur der Schlafmangel. Aber ich weiß noch, dass ich wirklich, dass ich dachte, das ist ja die schlimmste Folter, die ich mir vorstellen kann. Also das ging bei mir auch. Also ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern, aber ich erinnere mich an meine Gedanken dazu. Ja. Also dass ich dachte, wie soll man das denn überleben? Also wie geht das? Ich kann nicht, ich muss jetzt sofort schlafen, so, ne? Ja. Und ich glaube, diese Erkenntnis, die ich dann halt später hatte, dadurch, dass ich einfach mehr Lebenserfahrung hatte, die hat mich dann durch die anderen beiden ersten Zeiten sozusagen
getragen. Ah, dein erstes Kind war das, was dich hat nicht so viel schlafen lassen.
Genau, ja. Genau, ja, ja. Und das zweite und dritte Kind, das war dann für mich irgendwie leichter zu handeln, weil ich war, glaube ich, auch geschickter, dass ich dann einfach auch am Tag geschlafen habe und so weiter. Also irgendwie meine Schlafzeiten mir mehr so war. Ich kann schlafen jetzt sofort, ich war das. Also noch weniger unsicher, weil es lag gar nicht unbedingt am Kind oder an den Kindern, dass die groß unterschiedlich waren, sondern eher, ja, dass ich mit einer anderen Ruhe rangegangen bin, weil ich schon wusste aus meiner Erfahrung, das wird eh alles anders. Also es bleibt jetzt nicht für immer alles so.
Ja, das ist sinnvoll. Und ich hatte das zum Beispiel, mein erstes Kind war relativ entspannt, aber hat natürlich auch wenig geschlafen, logischerweise. Und ich hätte mir immer noch mal so ein drittes Kind, glaube ich, gewünscht, um das auszuheilen, dass die zweite Babyzeit so unfassbar krass war. Und dann habe ich gedacht, nee, machen. Kein russisches Roulette. Man weiß ja nicht, wen man da wieder bekommt. Weil ich hätte jetzt tendenziell beschrieben, dass ich beim ersten wie beim zweiten sowas wie entspannt war. Und genau.
Du hast also diesen Kurs gemacht und vor allem deinen Kraftort gefunden, der für dich was Neues sozusagen war. Also dieser mentale Aspekt vielleicht auch, ne, so tief einzusteigen in eine mentale Technik, in eine mentale Fähigkeit, das höre ich jetzt so ein bisschen raus, dass das so was Besonderes war.
Ja, absolut. Das war für mich besonders. Und natürlich diese Phasen, dass ich mich so mit meinem Kind verbunden habe. Also ich weiß noch, dass ich mir bei meinem ersten Sohn immer kleine Hände vorgestellt habe, die ich so berühre für mich. Und das war auch das Erste, was ich mir nach der Geburt direkt von ihm angeguckt habe, seine kleinen Händchen, weil ich es kaum abwarten konnte, sie wirklich zu sehen. Ich war so voller Vorfreude darauf. Und die waren natürlich, Spoiler, perfekt. Perfekte kleine Speckfinger waren das. diese Verbindung zu spüren und zu merken, hey, hier geht's nicht nur um mich, sondern wir machen das gemeinsam als Familienteam, denn auch wenn unser Kind jetzt noch nicht da ist auf dieser Welt, sind wir bereits eine Familie. Und das hat mein Mann sehr gut auch mit einbezogen, weil wir bei der ersten Geburt eine Hausgeburt geplant hatten. Mhm. Und ihm schon klar war, dass der einen recht aktiven Part da übernehmen wird. Genau, und dem tat das auch total gut, dieses und ich glaube, uns auch als Paar, dieses Anker setzen, also dass mein Mann mir immer wieder sicheren Raum schafft, wenn ich raus aus meiner Meditation oder Hypnose komme. Und dass das nichts ist, wo irgendwer von uns durch muss, sondern was wir gemeinsam erleben dürfen. Mhm. Ja.
Hattest du irgendwie, also du hast ja beschrieben, dass du eigentlich Geburten immer schon toll fandst und eigentlich so eine positive Einstellung hattest. Aber du hast ja als Hebamme wahrscheinlich auch Schlimmes erlebt. Mhm. Also das bleibt ja wahrscheinlich gar nicht aus in dem Beruf, dass man eben auch schlimme Verläufe mitbekommt. Gab es überhaupt irgendeine Angst vor der Geburt oder auch eine Angst davor, dass du vielleicht nicht richtig abschalten kannst, nicht richtig in diese Mutterrolle bei der Geburt reinfindest, weil du dich vielleicht immer von außen noch als Hebamme mitbetreust oder so?
Nee, gar nicht. Also ich konnte schon mit Beginn der Schwangerschaft, witzigerweise, ich habe noch sehr lange immer weitergearbeitet und die Frauen, die mich dann anriefen, hatten manchmal die gleichen Fragen wie ich selbst an mich, denen konnte ich adäquat antworten, mir selber leider nicht, es war also nicht anwendbar auf mein Leben, ne? Und was aber auch gut war, glaube ich, weil ich so sehr ins Erleben natürlich auch gekommen bin. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt Angst vor der Geburt, weil ich einfach in so einem tiefen Vertrauen in meinen Körper und uns als Familie gesehen habe und auch einfach ein gutes Netzwerk hatte. Ich habe meiner Hebamme zu jedem Zeitpunkt 100% vertraut und ich wusste, ich muss jetzt auf nichts achten. Ich darf alle Verantwortung abgeben. Ich bin hier nicht auf Rufbereitschaft und ich darf loslassen, um alles Medizinische wird sich meine Hebamme kümmern. Und das tat total gut.
Ja, das klingt richtig toll. Ich habe das auch schon anders gehört, also von Hebammen, die beschrieben haben, ich konnte ganz schwer abschalten. Ich habe immer das CTG mitinterpretiert oder die Abstände der Wellen nochmal stärker wahrgenommen oder war schneller beunruhigt. Du hast ja eine Hausgeburt dann auch erleben dürfen, ne?
Ja.
Und die interventionsfrei sozusagen verlaufen ist. Vielleicht hat das auch noch mit dazu beigetragen, dass du besser abschalten konntest. Was denkst du?
Also ja, das glaube ich schon, weil ich habe ja dann im Gegenzug eine andere zweite Geburt erlebt. Und das hat auf jeden Fall dazu beigetragen, weil einfach nicht so viel Herztöne gehört worden sind. Hinzu kam, dass ich eine sehr schöne, schnelle erste Geburt erleben durfte. Und meine Hebamme quasi kam, als der Muttermund vollständig war.
Ah, okay. Ja.
Genau. Und ich auch einen Partner an meiner Seite hatte, der zu keinem Zeitpunkt gezweifelt hat. Also dem ging natürlich der Hintern irgendwo auf Grundeis und hat sich gedacht, oh Gott, bitte lass die Hebamme jetzt endlich kommen, bevor wir hier alleine das Kind bekommen. Darauf war ich nämlich nicht vorbereitet. Aber der hat zu jedem Zeitpunkt auch in mich und meine körperlichen Fähigkeiten vertraut. Also es gab keinen Zeitpunkt, wo je ein Zweifel ausgesprochen wurde oder spürbar war für mich.
Das ist total schön zu hören. Das ist richtig toll, weil ich immer das Gefühl habe, besonders herausfordernd ist es für alle Menschen, die irgendwie im Geburtskontext arbeiten. Also so wirklich reinzufinden auch in die Hypnose und in diesen Trancezustand und sich nicht selber abzulenken sozusagen. Also am schwersten habe ich immer das Gefühl, es ist für Kinderärztinnen, weil die ja eben auch immer nur geholt werden, wenn was passiert oder so. Ne? Ja. Also was, das heißt, sie sind gar nicht so gewöhnt an die normalen Verläufe einer Geburt, sondern immer bei den Schreckensszenarien sozusagen mit dabei. Aber auch Gynäkologinnen können es schwer haben und Hebammen noch von dieser Gruppe, von diesen drei Berufen noch am wenigsten, weil da eben auch oft eben ja die ganz normalen physiologischen Geburten eben auch mitbegleitet werden. Ne?
Einmal das und hinzu kommt ja auch, dass Hebammen im besten Falle in ihrer Laufbahn auch Hausgeburten mitbekommen. Und auch außerklinische Geburtshilfe, die ja einfach zeigt, dass wenn wir physiologische Schwangerschaftsverläufe haben, einfach Frauen sehr viel, also man muss halt viel wissen, um lange zu warten. Und ich glaube, das ist etwas,
das ist ein toller Spruch,
was immer mehr verloren geht. Und ich war zu keinem Zeitpunkt die Hebamme während der Geburt meines ersten Kindes und durfte ganz Frau sein und einfach in voller Vorfreude mein Kind kennenlernen zu dürfen. Und es war ein magischer Moment.
Ja. Ja.
Ja,
du sagst, die war sehr schnell, die Geburt. Magst du noch ein bisschen mehr beschreiben? Also habt ihr euch einen Pool, einen Geburtspool aufgestellt? Oder
glücklicherweise nein.
Weil es viel zu schnell ging.
Nein, weil tatsächlich, ich bade total gerne, aber ab dem Zeitpunkt, wo ich Wehentätigkeit habe, ertrage ich kein Wasser mehr um mich herum. Das war nämlich, unser erster Sohn ist an unserem vierten Hochzeitstag geboren.
Toll.
Und ich weiß noch, dass mein Mann einen Tisch bestellt hatte zum Essen. Das war am nächsten Tag, an unserem Hochzeitstag. Und ich habe gesagt, der kommt noch nicht. Ich glaube da nicht dran. Ne? Und dann haben wir uns abends Bett fertig gemacht. Und ich gehe einmal durch unseren Flur und merke auf einmal, da kommt jetzt eine Welle auf mich. Aber heide nein. Und habe gesagt, Paul, ich glaube, wir brauchen jetzt nicht schlafen gehen, es geht los. Und dann, was hat mein Hebammenmann gesagt? Maren, leg dich doch erstmal hin und entspanne dich. Versuch noch zu schlafen. Eine Minute später war direkt die nächste Welle da. Also ich habe sofort so einen Wellensturm auch einfach bekommen. Ne? Aber so gehe ich, glaube ich, auch durchs Leben. Ich glaube ja auch immer, dass wir so ein bisschen die Kinder aufbekommen. Und zur Welt kommen, wie wir auch durchs Leben gehen, ne? Und
oder wie die Kinder durchs Leben gehen, habe ich so bei meinen Kindern den Eindruck.
Genau, ich hatte keine Zeit zu verlieren. Also ich hatte sofort, es war nichts mit, es weht und wälzt sich hier so ein bisschen ein, sondern ich hatte sofort Wehentätigkeit alle 1 bis 2 Minuten.
Und Wahnsinn.
Genau. Und dann von der ersten Welle bis unser erster Sohn da war, 4 Stunden.
Wahnsinn. Und hast du es noch geschafft, in die Hypnose zu finden, so schnell? Weil das ist manchmal nämlich eine Schwierigkeit, wenn wirklich sofort die Wellen richtig hochgehen und eine nach der anderen, muss man ja sehr schnell auch wirklich reinfinden.
Ja, ging das also mein Mann hat die Geburtshypnose angemacht und das habe ich nicht ausgehalten, weil ich das Gefühl hatte, das lenkt mich jetzt ab. Ich muss nach innen und nicht ins Außen. Ja. Und habe gesagt, hier ist jetzt bitte mucksmäuschenstill, ich will hier nichts hören. Mhm. und bin mit meinem Körper mitgegangen und hatte das Gefühl, das war das Beste, was ich machen konnte. Also ich habe mich wirklich sehr meditativ und in so einem, ich nenne das immer den Tierchenmodus, also nichts mehr um mich herum mitbekommen.
Genau.
Und das war total gut.
Ja, das ist total super, dass du das sagst, weil dieser Trance-Zustand, dieser Hypnose-Zustand ist ja nicht abhängig von einer eingesprochenen Hypnose. Ne? Ja. Also das nochmal kurz zu differenzieren, ist, glaube ich, auch für die Zuhörerinnen gerade spannend, weil du bei der Geburt selber merken wirst, was du brauchst. Ja. Und die eine Person braucht genau die Stimme, mit der sie geübt hat und so weiter, um eben in diesen Tunnel zu gehen, in den Kaninchenbau hinein. Und für dich war das halt, ich brauche die Stille, um richtig mit mir in Kontakt zu gehen. Und dann ist es total super, dass du auch sofort gesagt hast, nein, und dann deinen Weg gegangen bist. Blöd ist halt immer, wenn man dann anfängt zu denken, oh, mache ich gerade was falsch oder habe ich was missverstanden oder so. Und dann ist doof, weil dann kommt man raus aus diesem Tunnel und kommt in seinen eigenen Kopf. Und das ist dann eben hinderlich. Aber ich gehe davon aus, dass du dann wirklich in deinem Tunnel warst.
Ja, absolut. Und mein Mann hatte mich einmal aus Versehen rausgeholt, als ich ihm das Zeichen gegeben habe, er soll jetzt die Hebamme anrufen. Und er hatte im Gegensatz zu unseren Absprachen sich die Telefonnummer nicht in seinem Handy eingespeichert. Und die Nummer hang am Kühlschrank, aber er war so aufgeregt, dass er nicht die Nummer fand. Und ich hörte nur, wie er die ganze Zeit irgendwelche Schränke öffnete und in Aktenordnern rumsuchte. Mm. Da war ich einmal raus, aber bin sofort wieder reingekommen.
Wie war das für dich, raus zu sein? Kam da eine Welle?
Ja, die kam ja permanent. viel schlechter erträglich, weil ich das Gefühl hatte, ich muss mich um alles zeitgleich kümmern und kann gar nicht mehr mitgehen. Ich bin gar nicht mehr Teil der Geburt, sondern die passiert über mich und ich habe keinen Zugriff darauf. Also das war kein gutes Gefühl in dem Moment. Und in meinen Geburtsvorbereitungskursen sage ich auch immer, wir brauchen nicht den Teil für die Geburt, der die Steuererklärung macht.
Ja.
Den können wir bitte beiseite legen.
Genau.
Und deswegen finde ich auch, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, über Social Media geht gerade viel so ein Trend rum, dass immer gezeigt wird, wie Frauen irgendwie ihre Hüfte und ihre Knie und Füße machen sollen während der Geburt. Und das finde ich zum Beispiel super hinderlich, weil A, weiß die Frau ja vielleicht gar nicht, wo jetzt gerade das kindliche Köpfchen steht und wie. Und ist da die ganze Zeit in so einem rationalen Teil ihres Kopfes.
Ganz genau.
Und
ganz genau.
Diesen Trend finde ich wirklich, ich weiß nicht, ob wir den brauchen.
Ja, sehe ich ganz genauso, weil du wirklich andere Hirnareale dafür brauchst. Du hast es gerade ganz toll beschrieben mit der Steuererklärung. Das sind einfach andere Hirnareale als die wir brauchen für die Geburt. Im Gegenteil, das sind die Hirnareale, die uns eben wirklich hinderlich sind bei der Geburt. Und das sind eben auch die sagen, okay, in welchem Winkel soll jetzt hier irgendwie meine Hüfte geöffnet werden? Sondern das Tolle ist ja, was wir bei allen anderen Säugetieren auch beobachten können, dass sie intuitiv in aller Regel, es gibt immer auch Ausnahmefälle, aber in aller Regel die perfekte Geburtsposition für sich finden.
Ja.
Für sich und ihr Junges, ne? Und genau so ist es ja bei uns auch. Also sonst müssten wir ja jeden Elefanten anleiten bei der Geburt und ihm irgendwelche Gebärstellungen zeigen. Und natürlich ist auch unsere Spezies nicht ausgestorben aus gutem Grund, weil wir einfach instinktiv in aller Regel wissen, was wir für eine Geburtsposition einnehmen sollen, wenn wir denn mit unserer Intuition verbunden sind. Und das sind wir eben, wenn wir im Kaninchenbau sind, sage ich mal. Also wenn wir in diesem Tunnel sind, sind wir verbunden damit.
Und ich glaube, da schrecken viele Frauen zurück, in den Kaninchenbau für sich zu gehen, weil der natürlich nicht kontrollierbar ist. Und wir leben in einem Leben, was sehr kontrolliert geworden ist. Wir haben eine App dafür, wie viel wir trinken. Wir haben eine App dafür, wie viel wir schlafen. Danach haben wir Apps, wie wir stillen. Ne? Und wie das Kind schläft. Und ich glaube, das entfernt uns total loslassen zu können. Ne? Frauen wachsen hinzu dann auch noch mit so einem krassen Schönheitsideal auf. Den sie entsprechen, und da gehört der Kaninchenbau auch nicht zu, da macht man sich auch mal dreckig. Und sich von diesem, wie wir sonst durchs Leben gehen, davon, von diesem Bild, wer wir sind, zu lösen und ein neues Bild entstehen zu lassen, wer wir unter der Geburt sind. Ich glaube, davor haben viele große Sorge.
Ja, das nehme ich auch so wahr. Also ich nehme auch diese Sorge wahr und ich würde gern mit dir nochmal tiefer einsteigen in das Thema Loslassen und in das Thema Kontrollverlust, weil ich finde, dass etwas, also dass es so ist, als wie eine Magie. Also es passiert etwas Magisches unter der Geburt, wenn wir wirklich uns einlassen auf die Geburt, also auf das vermeintlich Unkontrollierbare. Wenn wir uns darauf einlassen, ist meine Erfahrung, dass wir die Kontrolle gewinnen. Also dass wir nicht das Gefühl haben von Unkontrolliertheit.
Nein, absolut.
Also bei meiner dritten Geburt war es so beeindruckend, dass ich das Gefühl hatte, ich gebäre hier jetzt aktiv mein Kind. Und ich hatte nicht das Gefühl, eine Naturgewalt kommt über mich, macht irgendwas und ich bin dem hilflos ausgeliefert. Sondern das war sehr, sehr, sehr selbstbestimmt. Also in jeder Welle, die kam, die habe ich als selbstbestimmt erlebt und habe als kraftvoll erlebt und habe das Gefühl gehabt, mein Körper produziert gerade diese kraftvolle Welle.
Ja.
Wow, was ich für einen tollen Körper. Also dieser, also sich einzulassen auf das, auf die Magie der Geburt und dieses unkontrollierbaren Naturschauspiels sozusagen, gibt einem wieder das Gefühl von Kontrolle.
Ja.
Und das finde ich total spannend, weil das ja eigentlich widersprüchlich ist.
Mhm.
Und deswegen sage ich so, das ist was wie Magisches, weil es passiert was, was man eigentlich nicht sich richtig erklären kann. Aber in dem Moment, wo ich nicht einsteige in die Geburt, wo ich wirklich an Apps hänge und die Wellen tracke und mich noch unterhalte mit der Hebamme, mit dem Partner, der Partnerin, wie auch immer, im Außen bin, in dem Moment empfinde ich die Geburt als Kontrollverlust.
Ja.
Da bricht es dann über mich ein und ich habe das Gefühl, ich verliere die Kontrolle über meinen Körper, über mein Schmerzempfinden und, und.
Ja.
Und wenn ich in den Kaninchenbau reingehe, bereit bin, mich dreckig zu machen, dann gewinne ich wieder die Kontrolle.
Ja.
Und das finde ich super spannend, auch als Bild überhaupt aufs Leben, weil ich bin gerade ein bisschen philosophischer unterwegs, ich bin schon ein bisschen älter, jetzt kommen so andere Themen. Und ich habe so das Gefühl, das ist auch bei anderen Krisen so. Also wenn wir mal die Geburt als Krise sehen, also als große Herausforderung im Leben, habe ich das Gefühl, auch andere Krisen verlaufen in Wellen.
Mhm.
Auch da ist es so, werfe ich mich in die Welle rein, wird die Welle okay irgendwie. Also egal, wie schmerzhaft sie auch ist und sein mag, wird sie okay. Und in dem Moment, wo ich mich dagegen stemme und sie nicht haben will, wird sie unerträglich und übermächtig.
Ja, dieses Don't fight the feelings, ne? Also ja, das ist absolut. Einfach, je mehr wir in Gegenwehr gehen, desto mehr erhöht sich der Druck. Und das auch tatsächlich körperlich, habe ich den Eindruck, unter Geburten. Und so habe ich es dann auch bei meiner zweiten Geburt einfach wahrgenommen.
Ja. Magst du noch kurz erzählen, wie es weiterging mit der ersten Geburt und dann auch noch von deiner zweiten?
Also unser erster Sohn ist dann bei uns zu Hause im Wohnzimmer auf unserer Couch in unsere beide Arme geboren worden von meinem Mann Paul und mir. Und das Erste, was ich sagte, ich schrie sofort dieses süße Baby an und habe gesagt, oh Gott, ich liebe dich so. Und das Baby schrie direkt zurück. Und es war so ein totaler Zauber. Und da habe ich als sehr schön und angenehm empfunden. Die Austrittsphase von meinem ersten Sohn war erschwert, weil der sich mit dem Kopf nicht richtig eingestellt hatte. Und es blieben Geburtsverletzungen zurück, die mir dann auch monatelang Probleme gemacht hatten. Genau, aber die Geburt an sich war wunderschön und ich konnte dann auch tatsächlich in Hypnose genäht werden, weil meine größte Sorge war es, in ein Krankenhaus zu müssen, in Kontakt mit Menschen zu kommen, mit denen ich nicht vertraue, nicht in Kontakt bin. Und meine Hebamme hatte mich dann medizinisch versorgt in Hypnose und war davon sehr beeindruckt auch.
Genau. Wahnsinn, konntest du dich gut regulieren sozusagen.
Genau. Und also, und das finde ich an der Stelle auch nochmal ganz spannend und möchte ich hier nochmal anmerken. Ich habe ja gesagt, ich hatte große Probleme danach, wochenlang, monatelang, beim zweiten Kind auch. Und ich habe immer so den Fehler bei mir gesucht. Und das tatsächlich mit meinem Hebammenhirn. Das, und möchte Frauen ermutigen, da nicht locker zu lassen, weil am Ende kam bei mir raus, dass ich allergisch auf Nahtmaterial und Lokalanästhetikum reagiere.
Ah, okay.
Und es nichts mit der Versorgung, die ich erfahren habe, zu tun hatte. Und da war ich sehr stolz, dass ich da auch dann Jahre nach dem zweiten Kind nicht locker gelassen habe und gesagt habe, so, da kümmern wir uns jetzt drum weiter. Und genau.
Ja, ja. Ja, krass. Das wusste ich überhaupt nicht, dass es das überhaupt gibt, aber.
Ich auch vorher ja. nicht.
Ja.
Ja.
Ja, genau. Ja, und dein zweites Kind, wie war das dann? Wie war die Geburt geplant?
Die Geburt war auch als Hausgeburt geplant bei meinem zweiten.
Hab ich mir gedacht.
Und ich habe mich auch richtig drauf gefreut, weil ich gedacht habe, also Hausgeburt und die Geburt, die ich beim ersten erlebt habe, was ein geiles Happening, darauf habe ich Bock, das mache ich nochmal.
Ja.
Hatte aber, wie gesagt, meine Kinder sind nur 17 Monate auseinander, in der Zwischenzeit stand die Welt Kopf und die Pandemie brach aus. Mhm. Das hieß, mein erster Sohn war viel bei mir. Wir waren sehr abgeschottet und ich hatte irgendwie bei so einem kleinen Kind gar keine Zeit, mich richtig vorzubereiten auf die Geburt. Mein Partner und ich haben quasi auch kaum gemeinschaftliche Übungen aus die friedliche Geburt gemacht. Also hochgerechnet, in der ganzen Schwangerschaft bin ich vielleicht 5 bis 10 Mal dazu gekommen, ja? Mein großer Sohn war damals beim Tagesvater, der 3 Wochen zuvor selber nochmal Papa geworden ist und den Laden quasi komplett zugemacht hatte. Und dann es waren harte 3 Wochen und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, hey, ich will mich doch auf dieses Baby jetzt mal langsam vorbereiten. Und dann kam samstags ein Anruf und es hieß, ja, euer Sohn kann ab Montag wieder zu mir kommen, dann mache ich wieder auf. Also der hatte auch auf unbestimmte Zeit. Zu halt einfach.
Ja, okay.
Und dann habe ich gedacht, ach krass, dann mache ich Meditation, dann packe ich die Babykleidung zusammen, dann kümmere ich mich um den Geburtswagen irgendwie, also so Tücher binden, also sowas. Und da muss ich mich so gefreut haben, dass direkt am Abend ich einen vorzeitigen Blasensprung hatte.
Nein.
Also wenige Stunden nach diesem Anruf. Und das war auch ganz lustig, weil ich bin ins Bett gegangen. Mein Mann hatte mit unserem Sohn noch gegessen zu Abend. Und ich merkte, ich bin total schlapp und habe noch so gedacht, was ist das für ein doofer Körper, den ich hier habe, schon wieder so schlapp. Wie soll das denn jetzt hier weitergehen und so. Also sehr defizitär auf mich geblickt, aufgrund der hohen psychischen Belastung, die ich damals dann auch hatte. Dann hatte ich wirklich einen Blasensprung, wie man sich den in so einem spektakulären Film vorstellt. Also es knackte einmal so im Bauch und ich dachte nach dem Knacken noch, wie witzig, die Frauen mit Blasensprung erzählten mir immer, dass es bei ihnen knackte. Und wusch, floss nur noch das Wasser in das ganze Bett hinein. Und da war das Hebammenhirn an, weil ich dachte, nein, Geburt jetzt geht noch gar nicht zu Hause. Da erst ab 37 plus 0 ist das möglich. Und ich war, glaube ich, bei 36 plus 3 oder so, also kurz davor. Ja. Und mir war völlig klar, dass ich mir da jetzt nicht in die Hose gepinkelt habe, bin aber trotzdem ins Bad und habe einen Fruchtwassertest gemacht, der natürlich quietschpositiv war. Und dann fing ich an zu zittern, zu weinen und habe gesagt, Paul, das geht nicht, ich kann doch jetzt hier keine Geburt machen, das ist doch alles nicht möglich. Habe dann meine Hebamme angerufen, die gesagt hat, du fährst jetzt bitte direkt in die und die Klinik, wir treffen uns da und mach schnell. Das erste kam zügig und ich habe gedacht, was, mach schnell, und unser erster Sohn sollte eigentlich bei der Hausgeburt auch mit dabei sein und der hatte noch nie irgendwo anders geschlafen. Und wir hatten auch keine Familie um uns. Und das hieß, in so einer Nacht- und Nebelaktion klingelten wir bei der Nachbarin und haben da einfach unseren Sohn abgegeben, weil es gar nicht anders ging. Und der schrie wie verrückt und wollte partout nicht rüber. Und ich habe gedacht, krass, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, ist alles anders. Und das war so ein bisschen das vorherrschende Grundgefühl, womit ich in die Geburt gegangen bin, dieses und dann wird alles anders und es bricht gerade über mich ein und ich kann nicht mitgehen, weil ich das partout so nie wollte. Und dann, genau, die Pandemie, die tobte schon. Das hieß, mein Mann und ich sind in die Klinik gefahren und ich durfte nur alleine in den Kreißsaal rein. Also auch sehr konträr zur ersten Geburt, was ich erlebt habe. Glücklicherweise war da direkt eine Kollegin vor Ort, die ich aus meiner Ausbildung kannte. Und die sehr einfühlsam war. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keine einzige Wehe. Und dann bin ich kurz zur Toilette gegangen und habe gesagt, zu dem Zeitpunkt, mein Mann war in der höchsten Priorisierungsstufe und der war zu dem Zeitpunkt schon fertig geimpft, aber erst seit einer Woche. Und dann habe ich gesagt, darf der nicht hochkommen, bitte mach eine Ausnahme und so. Und dann sie sagt, naja, du hast doch keine einzige Wehe, ich darf hier keine Ausnahme gerade machen. Und dann habe ich gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Und guckte auf mein Handy und da hatte die Nachbarin mir eine Nachricht geschickt, wie mein Sohn mit so einem riesen Teddybär im Bett liegt und friedlich schläft. Und dann habe ich gedacht, krass, ich darf jetzt loslassen, muss ich auch. In meinem Kopf war einfach nur, das Kind kommt jetzt so oder so.
Ja.
Ich kann nichts dagegen tun. Ich werde es nicht schaffen, das nach 3 Tage oder 4 Tage einzubehalten. Und dann wieder nach Hause stapfen, das ist nicht möglich. Ich brauche nicht mehr kämpfen, ich darf jetzt vertrauen. Und ab dem Zeitpunkt bekam ich sofort wieder meinen gewohnten Wehensturm von der ersten Geburt. Dann durfte sofort auch mein Mann zu mir. Und da habe ich es auch immer wieder geschafft, Zeit und Raum zu verlieren. Ich sage immer wieder, weil das nicht, ich war nicht im Kaninchenbau die ganze Zeit, weil ich wurde an einem Dauer-CTG angeschlossen aufgrund der späten Frühgeburt, da sie da rechtlich einfach Dauer überwachen müssen. Und das hat mich genervt ohne Ende, hat mich komplett in meiner Bewegung eingeschränkt und mich immer wieder rausgeholt. Ich habe dann auch gemerkt, dass die Herztöne meines Kindes immer mal wieder schwierig waren. Dann kam unsere Hausgeburtshebamme, die in dem Krankenhaus auch einen Belegvertrag hatte. Das hat mich schon mal so ein bisschen beruhigt, aber die war super gestresst. Und gar nicht so entspannt wie beim ersten Kind. Sie war super, super gestresst, war die ganze Zeit damit beschäftigt, überall irgendwelche Sachen zu suchen. Und das hat eine totale Unruhe auch noch zusätzlich ausgestrahlt. Dann kam eine Oberärztin hinzu. Da habe ich gesagt, passen Sie auf, mein erstes Kind ist zu Hause geboren. Ich habe auf die Nummer hier eigentlich gar keinen Bock, so wie sie jetzt ist. Bitte versuchen Sie es mit so wenig Interventionen wie möglich. Ich habe das jetzt einmal ausgesprochen, ich vertraue Ihnen jetzt. Und dann hat sie gesagt, gar kein Problem, ich habe mein zweites Kind zu Hause bekommen, ich weiß, was sie jetzt gerade möchten. Und dann habe ich nur gedacht, oh Gott sei Dank. Genau, und man muss sagen, mein zweiter Sohn hatte irgendwie auch nicht so Bock, geboren zu werden, denn der war dann am Ende ein Sterngucker, also lag mit dem Kopf falsch, hatte beide Hände am Kopf, und noch die Nabelschnur im Hals, also der ist mit dem größtmöglichen Umfang, Wahnsinn, den man sich so vorstellen kann, direkt enterbt. Also der kam und ich hatte nicht das Gefühl, ich liebe dich, sondern ich hatte nur das Gefühl. Und
wie lang war die Geburt?
3 Stunden. Mhm. 3 Stunden, aber ich war auch da wieder super schnell innerhalb von 1 Stunde vollständig. Und der Rest war diese Austrittsphase, die einfach körperlich sehr anstrengend war.
Ja, bei der Lage.
Ja, genau. Und ich habe den dann auch mit Wut irgendwann rausgeschoben aus mir, weil ich gemerkt habe, ich kann jetzt nicht mehr, ich komme total an meine Grenzen. Habe ich meine Hebamme angeguckt und habe gesagt, pass auf, mit der nächsten Wehe, ich schieb den jetzt raus, ich habe keinen Bock mehr, ich halt das nicht aus. Dann guckte sie mich nur an nach dem Motto, was? Und dann habe ich den einfach wirklich brachial durch mich durchgemacht.
Rausgeworfen.
Danach hat sie immer gesagt, Maren, mittlerweile habe ich, dich will ich nachts nicht im Wald treffen, vor dir habe ich seit der nochmal Angst.
Ich habe das aber auch noch nie gehört.
Ich habe einfach gedacht, ich halte das nicht mehr länger aus, weil ich immer wieder merkte, wie der sich zurückzog und zurückzog und zurückzog. Da habe ich gedacht, nein, mein Freund, die Regel setze ich jetzt auf. Das ist diesmal eine andere. Und dann habe ich ihn aber in meine Hände geboren. Und das war auch schön. Und ich hatte ihn auf den Arm. Ich habe aber leider Gottes nach dieser Geburt sehr stark angefangen zu zu bluten. Und war in so einem alternativen Kreißsaal, wo es kein Kreißbett gab, um zu gucken, woher kommt jetzt die Blutung. Das hieß, das Baby war auf meinem Arm nackig, ich war auch mittlerweile komplett nackt und ich musste den Raum wechseln. Und dann sagte die Hebamme und die Ärztin, Maren, ey, jetzt schnell. Und das hieß, ich musste splitterfasernackt einmal über den Flur.
Oh je, ja, das ist einfach manchmal so doof.
Komplett. Aber ich wusste auch, dass so ein Kreislauf ja zeitversetzt zusammenbricht, wenn er zusammenbricht. Von daher hat mir da das Hebammenhirn geholfen in dem Moment.
Ah, okay.
Also da war ich voll auf, okay, ich habe gesagt, ich vertraue euch und ich mache jetzt das, was zu tun ist. Und in einen anderen Kreißsaal rein, habe mich da hingelegt mit dem Baby die ganze Zeit auf meinem Arm. Und dann habe ich sofort aufgehört zu bluten.
Mm, interessant.
Ja. Genau. Ja. Dann hatte ich auch da eine leichte Dammverletzung und einen Scheidenriss gehabt, das aber versorgt werden konnte. Und mein Sohn hatte ein sehr stark ausgeprägtes Kefalhämatom, also als Conehead auch beschrieben, also wenn die dann so einen Riesenkopf haben. Und wir haben am Anfang gedacht, der hätte dunkle Haare, aber leider war der ganze Kopf braun bis schwarz unterlaufen, weil der einfach so einen Druck während der Geburt, wo er auch die ganze Zeit nicht rauskam und dann mit den Händchen am Kopf. Das hat sich auch ziemlich lange im Wochenbett dann gehalten. Genau.
Ja, vielleicht, ich überlege gerade so eine Osteopathin. Wenn ich eine Osteopathin wäre, hätte ich wahrscheinlich jetzt auch noch mal eine Idee für das Schreien oder so. Einfach wenn man als Sternengucker geboren wird, es hat vielleicht auch noch irgendwie so Auswirkungen. Vielleicht waren es auch irgendwie noch Schmerzen oder irgendwas.
Ja, und ich hatte den Eindruck, wie gesagt, er war selber noch nicht bereit für Geburt.
Ja, ja.
So ein bisschen, als hätte er irgendwo ein bisschen rumgeknibbelt an der Fruchtblase und gedacht, ups, wusste ich gar nicht, dass das passieren kann. Genau, aber ein sehr gefühlt starkes Kind, was eine genaue Vorstellung hat vom Leben und auch gerne mit dem Kopf durch die Wand geht. Also von daher, das ist ja auch, wir wünschen uns ja an sich selbstbewusste Kinder. Und ich glaube, es war eine sehr selbstbewusste Geburt von beider Seiten. Mein Sohn, der sagte, nein, so war das nicht gedacht. Und von mir, jetzt reicht's
mir. Jetzt gut.
Genau. Die Geburt selber auf körperlicher Ebene habe ich als sehr kraftvoll empfunden und auch, dass mich das befähigt hat, in mich weiterhin zu vertrauen. Und das war gut und richtig und wichtig. Aber was ich auch sagen muss, mein Mann und ich, wir waren bei der Geburt gar nicht verbunden miteinander. Durch diese Trennung und der kam dann in einer Situation, die er gar nicht miterlebt hatte, quasi erst rein, war auch so überrannt und natürlich auch in Sorge um das Baby, was da jetzt sich zu früh auf den Weg macht. Und die Ärztin und die Hebamme haben immer super viel im Fachjargon mit mir gesprochen. Es ist super viel mit mir gesprochen worden.
Und dann hat ihn das so ausgeschlossen auch, ne? Sehr,
Komplett. Mm. Und ich hatte halt nicht das, was ich gebraucht hätte, Ruhe. Ne? Ja. Also der Kaninchenbau, das war so ein bisschen, als wäre einmal nochmal ein Maulwurf durch und ich hätte mir das alles freigeschaufelt. Dann ist da auf einmal eine Baustelle, die ich wegräumen muss. Also da waren so viele Hindernisse, die mich aber immer wieder gehindert haben, dauerhaft im Kaninchenbau zu bleiben.
Hast du denn da trotzdem das Gefühl gehabt, immer wenn du reingekommen bist, dass du eine Erleichterung hattest, also dass es besser war, wenn du es geschafft hast?
Auf jeden Fall. Und das hat, glaube ich, auch am Ende dazu geführt, immer zu wissen, hey, ich kann das. Ich kann mein Baby auf die Welt bringen. Ich kann auf den Körper hören. Ich kann meine Grenzen spüren und wahrnehmen und danach handeln. Also ich habe mich zu keinem Zeitpunkt handlungsunfähig gefühlt.
Sehr gut. Ja. Und hast du den Kraftort da auch genutzt für dich?
Nein.
Dass du immer wieder da auch hingegangen bist, um dich ein bisschen abzuschotten?
Nein, da kam ich immer gar nicht rein, weil, wie gesagt, immer irgendeine Party wieder von links und rechts um mich herum kam oder vom CTG. Genau, ja.
Ja, ja. Ja, Wahnsinn. Also zwei super spannende und unterschiedliche Geburten.
Absolut. Aber auch da möchte ich Hoffnung machen, wenn man Geburten erlebt, die nicht so laufen, wie man sich die vielleicht im Vorfeld gewünscht hat, habe ich zum Beispiel für mich ein super schönes Tool gefunden, der Kunsttherapie. Weil natürlich ist mir auf rationaler Ebene super viel klar. Und ich finde aber, die Form der Kunsttherapie gibt einem auch die Möglichkeit, ein Bild immer und wieder zu verändern. Und so ein Bild von Geburt verändert sich auch immer, je länger sie her ist, je mehr man vielleicht über sich und das Kind lernt oder aber auch, was der Partner an Erfahrung noch mit reinbringt. Und dass Geburt immer wieder veränderbar ist und neu erlebbar auch.
Ja, du hast also hinterher Kunsttherapie auch genutzt für dich. Ja.
Und das war, wie gesagt, wunderschön. Ich möchte gerne zu allen Lebenslagen, die mir viel abverlangen, gerne jetzt Bilder malen.
Ja, genau. Ja, ja. Und dann sind so mehrere Bilder entstanden über die Zeit, die sich immer wieder verändert haben auch.
Ja, und ich habe mich auch dann nochmal an das erste Bild gewagt und habe das nochmal abgeändert. Und das hat mir auch wieder diese Eigenermächtigung gegeben, dieses ich bin nicht ausgeliefert.
Ja, genau. Ich kann das selbst auch im Nachhinein noch bestimmen. Ja. Also das ist ja auch das Tolle, wenn man mit Hypnosetechniken zum Beispiel arbeitet, dass man auch im Nachhinein noch Dinge verändern kann, also Erinnerungen verändern kann. Mhm. Erinnerungen verändern sich ja sowieso immer, auch von alleine, von selbst. Ja. Das ist ja auch mittlerweile ganz gut wissenschaftlich belegt, also dass man auf die Erinnerungen von Menschen nicht viel setzen darf, weil sich die Erinnerungen so verselbstständigen. Und man kann das also passiv geschehen lassen, dass sich Erinnerungen verändern. Man kann aber auch aktiv Erinnerungen verändern. Ja. Und das geht eben sehr gut, wenn man gut verbunden ist mit dem Unbewussten. Das ist in der Hypnosetherapie zum Beispiel so, aber eben auch kann es leicht entstehen in der Kunsttherapie tatsächlich. Ja. Also weil man da auch in einem anderen Flow-Zustand sozusagen ist, während man malt und kann dann eben Bilder auch tatsächlich verändern.
Ja.
Ja, man sagt ja auch immer diesen Spruch, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, oder man kann es so ein bisschen darauf auch legen, auf diese Techniken, mit denen man die Erinnerungen so verändern kann, dass man die positiven sehr viel höher bewertet als die negativen, weil wir dazu neigen, generell in unserem Leben die negativen Dinge stärker zu bewerten als die positiven, dass man ein anderes Gleichgewicht schaffen kann.
Ja, absolut. Und das hat mich aber, weil du am Anfang ja auch immer noch mal versucht hast, so ein bisschen auf meinen Beruf zu sprechen zu kommen. Ja. Das hat mich auch noch mal wirklich sehr sensibilisiert für meine Arbeit mit den Paaren dann auch im Wochenbett. Und dass es da einfach auch viel Raum manchmal braucht und auch da Geburt sich, dann erzählt die Frau aus ihrer Sicht paar Tage später der Mann nochmal irgendwas und sie sagt, ach krass, das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Und schon hat man wieder ein ganz anderes Bild von Geburt und darf sich nochmal neu und anders wahrnehmen. Und das hat meinen Blick nochmal ganz stark geschärft, auch tatsächlich da deutlich sensibler zu sein und mehr Raum zu geben. Genau, und ich habe, darum bin ich auch sehr dankbar, ich glaub, war die Karin Dannhauer, meine Kollegin, auch mal bei dir im Podcast? Ja, ne?
Ja,
genau. Ja. Und mit der lieben Karin, die ich ja auch sehr schätze, habe ich einen gemeinsamen Online-Kurs für die Wochenbettzeit, weil da ja einfach viel auch mit Gefühlen ist. Und
das absolut. Und man hat ja so wenig Zeit als Nachsorgehebamme. Also erstmal gibt es ja, also oft finden Frauen keine Nachsorgehebamme, was natürlich richtig schlimm ist. Also eine Katastrophe, finde ich. Und ich hatte jetzt gerade ein Interview, wo eben da nochmal erzählt wurde, dass man eigentlich so wenig Zeit nur hat für einen Wochenbettbesuch, ne? Und alles, was darüber hinausgeht, und man braucht eigentlich mehr Zeit für das Wochenbett, wird man gar nicht bezahlt als Hebamme. Ja. Das macht man dann alles so.
Ja, genau. Und ich finde gerade mit dieser Möglichkeit jetzt auch des Internets, und also ich meine, wie froh bin ich ums Internet? Ich hätte sonst nie die friedliche Geburt kennengelernt. So, und dieser Wochenbettkurs, der eignet sich halt, um sich genau auf dieses Don't Fight zu Feelings, was wir auch vorhin gesagt haben, auch vorzubereiten, weil dieser Wellengang, der geht ja einfach auch danach weiter. Das schließt ja nicht mit der Geburt ab.
Nee, absolut. Man, das ist nur, das ist wie, ich finde, die Geburt ist nur wie eine Zuspitzung von etwas, was generell das Leben ist.
Ja.
Also das finde ich auch so spannend.
Ja.
Das Leben wird geboren, aber da wird auch das Leben nochmal gezeigt,
ja,
wie es verläuft, nämlich in Wellen.
Ja.
Und dass es so bleibt, ein Leben lang.
Ja.
Ne? Und von Anfang bis Ende halt so verläuft. Ja, das finde ich total spannend. Mit dem Wochenbettkurs, das würde mich noch sehr interessieren, wann du das empfehlen würdest, den zu machen, weil im Wochenbett hat man wahrscheinlich gar nicht so viel Zeit.
Also das Gute ist, man kann den schon in der Schwangerschaft machen,
ja,
und es gibt, ja, ist sehr schön in Kapitel sortiert. Das heißt, auch im Wochenbett, durch die gute Sortierung, wenn man nochmal was nachgucken will, kann man hervorragend, ja, zack, buff, draufklicken. Und deswegen, ich empfehle den schon in der Schwangerschaft zu machen, auf jeden, ja, Fall.
Ja, habe ich mir gedacht. Ja. Ja. Wenn man noch ein bisschen Zeit hat.
Genau.
Ja, weil Wochenbett ist wirklich, ja, da ist einfach viel los.
Da ist super viel los. Ich weiß noch, in meinem ersten Wochenbett stand ich irgendwie an Tag 5 oder 6 vorm Kühlschrank und habe ihn geöffnet und habe einfach stundenlang nur noch geweint. Und da war gar nichts Schlimmes drin.
Immer leer.
Auch das nicht. Aber es war einfach so, diese Gefühle, wie die einen überkommen. Und mein Mann und ich, wir hatten natürlich beim ersten Kind super viel Zeit, dieses süße Baby anzustarren und uns zu denken, was haben wir, ja, für ein perfektes Kind gemacht. Also rückblickend muss man auch sagen, wir fanden den super süß. Aber als wir uns jetzt nochmal später Bilder angeguckt haben von der Wochenbettzeit, muss man auch sagen, unser erster Sohn hatte total krass neugeborenen Akne. Dann sind ihm die Haare ausgefallen, der sah so ein bisschen wie Olaf Scholz hier. Also Hormone sind schon ein gutes Tool, was man in der Zeit auch braucht.
Total. Aber genau, die sprengen in die eine Richtung alle Grenzen und in die andere halt auch.
Genau.
Und das finde ich auch so schön, dass du es heute mit so viel Humor auch nochmal erzählen kannst, weil ich das wirklich auch so erlebt habe.
Ja.
Also beide Extreme total. Und ja. Ja,
sehr schön.
Und ja, das ist einfach eine krasse Zeit.
Das stimmt.
Und wir können so drüber lachen, weil wir gerade nicht drinstecken.
Genau.
Das alles schon hinter uns haben, genau. Ja, ja, ja. Ja, schön. Maren, gibt es noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, wo du sagst, ach Mensch, das würde ich gern noch Frauen oder Familien mit auf den Weg geben? Das ist irgendwie noch so ein Gedanke, der ist jetzt gerade noch da. Und falls da nichts mehr sein sollte, sag noch gerne, wo findet man dich? Wie heißt das alles? Dein Podcast nochmal? Wie heißt der? Wie heißt dein Instagram-Kanal? Und das alles. Ich werde es natürlich auch alles noch verlinken.
Super.
In den Shownotes. Genau, jetzt hast du noch
mal das Wort. Also, bei Instagram findet ihr mich unter Hebamme Maren. Mein Podcast heißt Mutters Mund. Und was ich Eltern nochmal mitgeben wollen würde, investiert da wirklich in euch. Die Anfangsphase und auch dieser Umbruch vom Liebespaar zum Elternpaar ist so besonders auch für eine Paarbeziehung. Und ich glaube, Geburt gemeinsam zu erleben, völlig egal, welche Geburt es ist, ja, kann Beziehung und auch das Fundament super gut stärken. Und ich würde mir wünschen, dass viel mehr Menschen sich trauen, gemeinsam in Kaninchenbau abzuhauen und ja, da zusammenzufinden. Ja.
Ja. So toll. Ich danke dir sehr. Eine Frage habe ich noch, wenn man jetzt denkt, oh, ich möchte mir den Wochenbettkurs da gerne mal anschauen, wo finde ich den denn?
Ja, den findet ihr natürlich auf meiner Instagram-Seite, da habe ich die ein Highlight zum Wochenbettkurs verlinkt und da findet ihr alle weiteren Infos.
Super. Ich danke dir, Maren, und wünsche dir weiterhin alles, alles Gute für dich, für deine Familie, beruflich natürlich auch.
Danke.
Und vielleicht bis bald mal schauen.
Vielen, das war auf jeden Fall Dank, sehr schön, Christine, mit dir zu sprechen. Große Freude hat es mir gemacht und ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder.
Sehr gern. Ja, das war's mit dem Interview mit Maren. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir hier über ihre Geburten und ihre Erfahrungen gesprochen haben. Finde sie einfach wahnsinnig sympathisch und angenehm und hoffe, dass du auch ganz viel Freude hattest beim Zuhören. Wenn du magst, dann kannst du uns gerne auf Instagram natürlich auch schreiben. Da gibt es wieder einen Post auf meiner Seite, Die friedliche Geburt. Und du kannst natürlich auch gerne bei Hebamme Maren vorbeischauen und ihren Kanal dir angucken. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute, eine positive Schwangerschaft und eine gute, eine selbstbestimmte und kraftvolle, positive Geburt, wenn es soweit ist. Deine Christine.